Jonas Hader mit dem Herrn. Die Antwort des Herrn. Da kam großer Unmut über Jona, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarschisch geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Und nun, Herr, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt, und östlich der Stadt ließ er sich nieder. Und dort baute er sich eine Hütte, und er saß darin im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt geschah. Und der Herr Gott ließ einen Rizinus wachsen, und dieser wuchs über Jona empor, um seinem Kopf Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Als aber am nächsten Tag der Morgen dämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen, und dieser stach den Rizinus, und er verdorrte. Und als die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen singenden Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, und er brach zusammen. Da wünschte er zu sterben und sprach: Besser als mein Leben wäre mein Tod. Gott aber sprach zu Jona: Ist es recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er sagte: Es ist recht, dass ich zornig bin, bis auf den Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der über 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und um die vielen Tiere? Jona 4, 1 bis 11. Vor etwa eineinhalb Jahren hat mich die Moni mal gefragt, ob ich nicht auch mal eine Predigt halten will. Ich habe ihr dann gesagt, ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit und das Jahr ist jetzt vorbei. Und als ich dann auch zugesagt habe, richtig, ich möchte eine Predigt halten, da war mir auch schon gleich mal klar gewesen, über welches Buch. Der Jona hat schon, also das Buch Jona hat schon von klein auf zu meinen Lieblingsgeschichten gehört. Und das liegt grösstenteils an ihm. Und zwar, Fische gehören schon sehr lange zu meinen Lieblingstieren. Und wenn ich ehrlich bin, gerade als ich noch kleiner war, da habe ich mir am Jona seine Reise eigentlich immer recht gemütlich vorgestellt. Man ist so ein bisschen für sich, es ist schön ruhig. Und Gott hat ja den Fisch geschickt und dann wird er schon dafür sorgen, dass es alles mit rechten Dingen zu und her geht. Der Jona hingegen, der war für mich immer so ein missmutiger und auch leicht dümmlicher Prophet gewesen. Er ist allgemein einer, der jetzt gerade in der Rezeptionsgeschichte nicht so gut wegkommt. Seine Geschichte hingegen, die ist sehr bekannt. Zuerst mit dem Schiff und dann mit dem Fisch reist der Jona mehr oder minder freiwillig nach Ninive, um den Leuten dort zu verkünden, dass ihre Stadt aufgrund von ihrem bösen Tun bald untergehen wird. Herzlichkeit und Gottestreue gehören auf den ersten Blick nicht zum Jona seinen ausstechendsten Eigenschaften. Er wirkt sehr ängstlich, misstrauisch, ist des Öfteren schlecht gelaunt und er versucht am Auftrag von Gott zu entfliehen und bringt damit eine ganze Seemannschaft in Lebensgefahr. Und am Ende hat der Jona mehr Mitleid mit einem vertrockneten Busch als mit einem reumütigen Volk. Nein, der Jona ist wirklich kein Musterprophet. Und trotzdem ist heutzutage gerade das Buch mein absolutes Lieblingsprophetenbuch. Gerade weil der Jona eben so authentisch und fehlerhaft ist und weil der Text sich auch schonungslos und ehrlich mit der Frage auseinandersetzt, wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit so nahe beieinander und doch auch so gegensätzlich sein können. Und wie sich am Ende doch beide in Gott wiederfinden. Die Gliederung vom Buch Jona ist eigentlich sehr übersichtlich. Im Kapitel 1 weigert sich der Jona, den Leuten von Ninive mitzuteilen, dass Gott über ihr Tun erbost ist. Er flüchtet dann mit einem Schiff Richtung Tarschisch, aber dann kommt ein schwerer Sturm und der kann die Seemannschaft nur abwenden, oder besser gesagt abwehren, dass er wieder geht, indem sie den Jona über Bord werfen. In Kapitel 2 wird der Jona von einem Fisch verschluckt, der ihn dann nach Ninive bringt. Und während dieser Reise lobt er Gott und dankt ihm auch, dass er ihn wortwörtlich aus den Fluten errettet hat. Im Kapitel 3 verkündet er das Urteil über die Stadt Ninive. Und daraufhin tun die Leute, um das Urteil abzuwenden, um Vergebung für ihre Taten bitten. Und Gott verschont daraufhin die Stadt. Im Kapitel 4, das ist das, was ich vorher vorgelesen habe, dort versucht Gott, den immer noch zürnenden Jona, ihm zu erklären, warum er Ninive verschont hat. Die Symmetrie der Erzählung lässt sich sehr leicht erkennen. In Kapitel 2 und 4 ist es vor allem durch Jona seine Gebet und Gespräche geprägt mit Gott. Und im Kapitel 1 und 3, dort ist es eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Gottes Tun auf eindrucksvolle Art und Weise erleben. Im Prinzip kommen alle Figuren im Jona besser weg als er selber. So verhalten sich die Seeleute wie die Menschen aus Ninive gerade so mustergültig, während so zweimal Gott wird zu Gott gefleht und der Jona, der steht am Ende immer so ein bisschen wie ein Versager da. Aber Achtung, es gibt bedeutende Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen und ihrer Rettung. Wir fangen jetzt mal bei den Seeleuten an. Während dem Sturm stellt sich der Jona als der vor, wo er ist. So sagt er im Jona Kapitel 1, Vers 9, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wo die Seeleute das hören, begreifen sie blitzschnell, in was für einer Gefahr sie sich jetzt befinden. Vorher, im Kapitel 1, Vers 5, hat jeder noch zu seinem eigenen Gott gebetet. Aber jetzt ist es so, als hätten sie die auch gerade mit über Bord geworfen. Und jetzt spielt es auch nicht mehr so eine Rolle. Der Respekt, den sie am Jonas, im Gott, gegenüber zeigen, der entgegnet sie auch am Jona selber. Weil trotz dem Jona seiner Aufforderung, dass sie ihn über Bord werfen sollen, versuchen sie zuerst alles Mögliche, damit sie das eben nicht machen müssen. Am Ende bleibt ihnen jedoch keine andere Möglichkeit und dann betet sie im Kapitel 1, Vers 14 folgendermaßen: Ach Herr, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesem Mann das Leben nehmen, und rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Herr, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Indem die Seeleute den Jona über Bord werfen, können sie das Unrecht, das der Jona in ihre Mitte gebracht hat, können sie sich von dem wieder befreien. An dieser Stelle gibt es auch einen interessanten Verweis zum 5. Mose 21, 1-8. Und an dieser Stelle geht es auch darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen und dass das Opfer auch vom Herrn gesühnt wird. Und in diesem Fall muss zumindest eine Kuh daran glauben, dass wieder Ordnung und Gerechtigkeit herrscht. Man kann sich beim Jona und den Seeleuten fragen, ob die Seeleute echt untergegangen wären, wenn sie den Jona nicht von Bord geworfen hätten. Ich weiss es nicht. Es gibt noch eine weitere Besonderheit bei dieser Seesturm-Episode. Sobald die Seeleute vom Jonas im Gott erfahren, verwenden sie ab dem Zeitpunkt nur noch den Eigennamen von Gott. In der Zürcher Bibel und auch in anderen Übersetzungen wird der Name dann grundsätzlich gross als grossgeschriebenes Herr gekennzeichnet. Im Hebräischen sieht es so aus, wie ihr da das seht. Und der Name, das ist der Name, wo sich Gott im 2. Mose 3, Vers 14 selber gegeben hat. Dort nämlich stellt sich Gott Mose bei dieser Szene beim brennenden Dornbusch vor. Und das Tetragramm, wie man es auch nennt, fasst das Wortspiel zusammen, das Gott benutzt, um sich selber zu beschreiben. Es erinnert an die hebräische Wurzel Haya, auf Deutsch bedeutet das Sein. Und so heißt es auch im 2. Mose 3, Vers 14, ich werde sein, der ich sein werde. Manchmal übersetzt man es auch mit ich bin, der ich bin. Wir sehen auf dem Bild da nur die Konsonanten, also Jod, He, Wav, He. Manchmal sieht man das Wort auch, mit, wenn es vokalisiert ist. Das heisst, wenn Vokal hinzugefügt werden. Das ist zum Beispiel in der Bibel ja Hebraica der Fall, wo wir auch im Studium ab und zu verwenden. Und das ist, damit man weiss, wie die Wörter korrekt ausgesprochen werden. Der Clou bei dem ist aber, dass die Vokalisierung, wie sie da ist, bewusst keinen Sinn macht, weil aussprechen soll man den Namen gar nicht. Aus Ehrfurcht vor Gott. Man verwendet stattdessen andere Wörter, also meistens sagt man dann Adonai. Da sehen wir nochmal die grossgeschriebene Herr, habe ich angeleuchtet. Dort ist eben, wenn das Tetragramm im hebräischen Text vorkommt. Die Leute von Ninive redet Gott hingegen nie, so wie eben die Seeleute später, mit dem Eigennamen an. Sie nennen ihn einfach Elohim. Elohim, das kann einfach Gott oder auch Götter bedeuten. Ich weiss nicht, ob sie den gleichen Prozess durchmachen wie die Seeleute, wo sie Gott erkennen als der, der er ist. Manche Leute mögen da am Jona die Schuld geben, schliesslich hat er ihnen Gott nie so vorgestellt wie die Seeleute, sondern einfach gesagt, nach 40 Tagen, dann ist Ninive zerstört. Jona 3, Vers 4. So oder so entschließt sich Gott, die Leute aus Ninive zu verschonen. Gott zeigt sich den Leuten aus Ninive gegenüber barmherzig. Wenn man so den Jona mit anderen grossen und kleinen Propheten vergleicht, so gehört er nicht wirklich zu den Stars der Szene. Er wirkt, wie man heutzutage sagen würde, ziemlich lost, mit dem verwirrt ängstlichen Gesichtsausdruck und dem zerrissenen Lendenschürzli. Besonders inmitten von seinen stoisch ernst dreiblickenden Berufskollegen. Ich kann mir vorstellen, dass der Jona liebend gern mit ihm da getäuschelt hat. Das ist ein Bild vom Nahum. Und der Prophet hat Richtwort über Ninive versprechen, die dann auch tatsächlich eingetroffen sind. Das Buch Nahum folgt in der Bibel fast direkt auf das Buch Jona. Der Prophet Micha ist noch dazwischen. Und im Buch Nahum sieht es für Ninive schon ganz anders aus. An dieser Stelle möchte ich zwei Vers aus dem Nahum mit zwei Vers aus dem Jona vergleichen. So heißt es im Nahum 3,7 über Ninive: Und jeder, der dich sieht, wird Reis ausnehmen vor dir und sagen, Ninive ist verwüstet. Wer wird ihr sein Beileid bezeugen? Wo soll ich Tröster suchen für dich? Das Wort Reis aus hat mir noch sehr gut gefallen, weil schließlich macht der Jona auch genau das. Bei ihm langt jedoch schon der Gedanke, nach Ninive zu gehen. Aber immerhin, Ninive hat offenbar nicht nur beim Jona eine abschreckende Wirkung. Spannend finde ich auch die Frage, wer wird ihr sein Beileid bezeugen? Beim Nahum ist das niemand, aber beim Jona 4 ist es Gott höchstpersönlich, wo sagt: Und da sollte es mir nicht leid tun um Ninive, die große Stadt. Beim Nahum 1,3 folgt auf die bösen Taten dann auch das böse Erwachen. Weil der Herr ist langmütig und groß an Kraft, aber nichts und niemanden lässt er ungestraft. Im Jahr 612 vor Christus fällt Ninive und bald darauf auch der Rest vom Assyrischen Reich. Jetzt ist Babylon dran, seine Machtbereich und seine Herrschaft weiter auszubauen. Im Jona 4,2 erfahren wir wiederum, wieso der Jona nicht nach Ninive wollte. Weil er nämlich Gottes Gnade und Langmütigkeit kennt. Im Jonas im Fall ist nämlich die Barmherzigkeit von Gott die, die über Gerechtigkeit siegt. Und das findet Jona äußerst ungerecht. Um am Jonas im Frust zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, wer genau die Leute aus Ninive, also der Hauptstadt vom Assyrischen Reich, gewesen sind. So heisst es im Nahum 3,1: Wehe, Stadt des vergessenen Bluts, bis oben hin voll von Lüge, von Beute, niemand beendet das Reißen. Beim Nahum wird die Stadt also als Stadt vom vergossenen Blut bezeichnet. Diverse historische Schriften zeigen dem Leser auch die Brutalität von dem Volk auf. Es gibt auch Selbstbeschreibungen der Assyrer, wo genüsslich damit prahlt wird, wie die Leute von ihnen getötet, gefoltert, verbrannt und zerstückelt werden. Da sehen wir zum Beispiel eine Darstellung von Osten Lead. Der hat sehr authentisch da die damaligen Verhältnisse in diesem Bild wiedergegeben. Ninive ist also nicht einfach ein Haufen von unfreundlichen, nervigen Leuten, sondern es stellt eine ernsthafte Gefahr für Jonas' Volk dar. Und jetzt, wo Gott sie begnadigt hat, können sie auch weiterhin Böses tun. Und genau das dürfte auch passiert sein, weil es gibt keinen Beleg, dass die Leute aus Ninive, also die Assyrer, plötzlich nachhaltige Reue gelebt hätten. Ansonsten hätte ja auch der Nahum nicht nochmal zu ihnen reden müssen. Können wir es am Jona also wirklich übel nehmen, dass er sich einfach mehr Sicherheit für sich und sein Volk erhofft hat? Dass er sich eine Wiederherstellung von der Gerechtigkeit wünscht? Schließlich hat Gott in den 5 Büchern Mose selber diverse Anweisungen gegeben, um Recht wiederherzustellen. Wie zum Beispiel im 2. Mose 21, Vers 14. Wenn aber jemand gegenüber einem anderen vorsätzlich handelt und ihn heimtückisch umbringt, sollst du ihn von meinem Altar wegholen, damit er stirbt. Wenn bei uns im Gericht ein Mörder einfach freigesprochen werden würde, weil er sagt, dass es ihm leid tut, und der dann vor den Augen, vor den trauernden Angehörigen fröhlich den Gerichtssaal verlässt, so würden wir das wohl kaum als gerecht bezeichnen. Übt Gott also ungerechte Barmherzigkeit? Ich habe diesen Titel bewusst nicht mit einem Fragezeichen versehen, weil ich eben wirklich finde, dass es ungerecht ist. Ich versuche damit auch nicht irgendwie das jetzt noch so hinzudrehen, dass es aus meiner Perspektive gerecht wird. Stattdessen möchte ich Wege suchen, wie ich mit dieser Empfindung umgehen kann. Ich möchte nochmal auf die Namensdefinition zurückkehren. Gott ist der, wo er ist und der, wo er sein wird. Wenn wir über einen Mensch reden, dann definieren wir ihn schnell mal nach Eigenschaften, Tätigkeiten, Aussehen, Verhalten etc. Gott hingegen werden wir nie komplett erfassen können. Er ist souverän in dem, was er tut. Und Gott muss sich vor niemandem rechtfertigen, außer vor sich selber. Oder, wie es in dem Wort vom 2. Timotheus 2,13 heißt: Werden wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir nochmal zum Gerichtsbeispiel kommen, so ist Gott sowohl Richter, Gesetzgeber und auch Vollstrecker. Keiner ist dafür besser geeignet als er, weil er ist es ja, wo Gerechtigkeit erst geschaffen und die Welt auch vom Chaos befreit hat. Im Buch Jona zeigt sich Gottes Allmacht auf sehr eindrückliche Weise. Er hat Macht über Wind, Wellen und Sturm, vom kleinen Würmli bis zum grossen Fisch. Er kann Recht sprechen über ganze Völker und jederzeit auch Leute begnadigen. Also, mir zumindest macht die Allmacht sehr Mut, dass ich weiterhin an Gott festhebe, weil seine Allmacht ist auch gerade dann für mich ein sicherer Hafen, wenn ich eben nicht alles verstehen kann. Trotz unserem eingeschränkten Blickfeld sind wir aber trotzdem mündig, um uns mit Gott zu unterhalten. Wir dürfen ihm sagen, was wir wirklich denken und fühlen. Die Bibel ist voll von Beispielen von Menschen, die davon auch regen Gebrauch machen. Neben dem Jona gibt es noch viele weitere. Der Hiob zum Beispiel, der in seiner ganzen Enttäuschung und in dem ganzen Schmerz leidenschaftlich mit Gott diskutiert. Oder der Jakob, der buchstäblich mit Gott am Ringen ist. Oder auch all die Klagepsalmen, wo Wut und Trauer und Rachegedanken und Elendschrei ihren Platz finden. Durch die Bibel hinweg und durch alle Zeiten hindurch sind die Menschen mit Gott und stehen auch heute noch die Menschen mit Gott im Dialog. Und diese Tradition, kann uns gerade in Zeiten, wo wir eben nicht wissen, wie reagieren oder uns Gott nicht nachfühlen, kann dir uns Mut machen. Gott will eine persönliche Beziehung, weil er eben ein nahbarer Gott ist. Gottes Allmacht zeigt sich sowohl in der Gerechtigkeit wie auch in der Barmherzigkeit. Wenn wir jetzt einen Blick ins Neue Testament werfen, so werden wir sehen, wie Gerechtigkeit und Barmherzigkeit an einem sehr entscheidenden Punkt zusammenkommen. Sowohl die, die sich schon mal ungerecht behandelt gefühlt haben oder sich immer noch so fühlen, das sind wahrscheinlich wir alle, wie auch die, die Barmherzigkeit für ihr eigenes Tun suchen. Wenn wir ehrlich sind, sind das auch wir alle. Wir alle finden den Platz in Jesus Christus. Keiner war gerechter als er. Und trotzdem ist in der gesamten Geschichte der Menschheit wohl nie eine ungerechtere Sache passiert, als am Jesus sein Tod am Kreuz. Wer könnte den Jona also besser verstehen als er? Das Buch Jona, ah ja, auch noch interessant, Jona ist Bedeutung, Namensbedeutung ist Taube, darum passt das auch. Das Buch Jona endet mit einem offenen Schluss. Wir sind so alle eingeladen, um mit Gott in Dialog zu treten. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus die ganze Ungerechtigkeit auf sich genommen, damit wir die ganze Barmherzigkeit haben können. Amen. Wir fangen jetzt die Anbetungszeit mit dem Lied «Blessed be your name» an. Das Lied war während der Vorbereitung sehr wichtig für mich. Was auch immer geschieht, ich möchte nicht aufhören, Gott zu loben. Ihn zu loben, auch gerade wenn ich eben wütig bin oder gewisse Sachen nicht verstehe. Weil wir dürfen wissen, er versteht uns immer. Danke.